Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 8. September 2014 zum Thema Von Abraham bis Ziegenkäse, Facetten der Basisbildung und Alphabetisierung in Österreich. Zu Gast ist Sonja Muckenhuber, Gastgeberin ist Elfi Schulz.
Herzlich willkommen im Kepler Salon, freut mich, dass so viele gekommen sind. Ja, heute ist internationaler Alphabetisierungstag. Der heutige Abend ist eine Kooperation mit dem Institut für Bildungsentwicklung, genannt BIL in Linz. Und der Gast ist heute Leiterin dieser Bildungseinrichtung, Frau Sonja Muckenhuber. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Wir haben auch heute noch weiteren hohen Besuch, und zwar aus Wien, die Frau Ministerialrätin Magistra Canuzzi Gangoli Gabriella. Herzlich willkommen. Sie leitet die Abteilung Erwachsenenbildung im BMBF, genannt Bundesministerium für Bildung und Frauen, so heißt das. Und dann ist noch hier Brigitte Bauer, Leitung und Geschäftsführung des Basisbildungszentrum ABC aus Salzburg. Herzlich willkommen. Danke. Bevor ich unseren Gast noch genauer vorstelle, möchte ich zum Ablauf einiges sagen. Wir haben eine neue Gastronomie in der Bar draußen und ist auch zuständig für den Salon hier. Ausnahmsweise, wie ich gehört habe, heute geht das erste Getränk frei und es gibt auch nachher noch Brötchen an der Bar. Also wenn Sie bleiben, das wäre, glaube ich, ganz im Sinne des Gastes. Dann haben wir auch eine Kooperation ab und zu mit dem Bildungs-DW, die sind auch heute da. Und auch der Kepler Salon wird jeden Abend aufgezeichnet. Und aus diesem Grund ersuchen wir Sie, wenn Sie Fragen stellen anschließend, dass Sie mir ein Zeichen geben und auf das Mikrofon warten, die Dame von der Technik, die Martina, reichen wird. Und wenn es recht viele sind, wird vielleicht jemand einspringen vom Kepler Salon. Ja, apropos Kepler Salon, wenn Sie den Newsletter möchten, dann können Sie sich dort eintragen oder Kritik oder Anregungen sind immer herzlich willkommen. Wir danken natürlich auch wie immer Stadt und Land für die Subventionen, die wir bekommen. Immerhin sind wir jetzt schon bald 5 Jahre nach 09, können wir existieren. Der Kepler Salon ist ja ohne Eintritt und das wollen wir auch weiter so halten. Es gibt auch einen Unterstützerverein und ich bin die Präsidentin dieses Vereins. Mein Name ist Elfi Schulz. Wenn viele vielleicht heute wegen Ferre Oellinger gekommen sind, den sehen Sie heute nicht mehr, aber am Donnerstag im Nordico wird er eine Lesung halten über die Donau. Also bitte nicht enttäuscht sein. Ja, dann ja, das wär's eigentlich. Freunde, Kepler Salon, habe ich gesagt, wird uns freuen, wenn Sie Mitglied werden und den Verein zur Wissensvermittlung unterstützen möchten. Ja, und jetzt zu unserem Gast. Frau Sonja Muckenhuber hat Soziologie studiert und ist Trainerin für Alphabetisierung und Basisbildung am BIFEB, also Bundesinstitut für Erwachsenenbildung. Also ganz schwierige Namen habe ich heute als bei Abkürzungen, die ich selber noch nicht so oft gehört habe. Sie verfügt über langjährige Erfahrung als Projektleiterin und Basisbildnerin und sie ist auch Mitglied in diversen Arbeitsgruppen des Bundesministeriums für Bildung und Frauen und Fragen der Basisbildung, Trainerinnenprofessionalisierung und zu formalen Bildungsabschlüssen. Herzlich willkommen, freut mich, dass Sie da sind und es wird sicher ein spannendes Thema. Ich habe heute mir selber überlegt, wie würde es mir gehen, wenn ich nicht lesen und nicht schreiben könnte von anderen Dingen, IT-Techniken und so will ich gar nicht reden. Ich habe auch heute in den Nachrichten keinen Artikel gefunden. Allerdings um 15 Uhr war in den Nachrichten im Ö1 ein kurzer Bericht, dass heute dieser Tag ist und dass das Ziel, will mich gar nicht genauer auswählen, von nicht erreicht wurde weltweit. Und aber immerhin wurde dieser Tag heute erwähnt. Sie erzählen uns heute sicher sehr, sehr viel Spannendes. Bitte um Ihre Ausführung. Danke.
Ja. Vielen Dank für die Einführung. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann und dass ich Sie mitnehmen kann auf diese kleine Reise durch die Alphabetisierung und Basisbildung in Österreich. Erzählen werde ich schon viel, antworten werde ich möglicherweise gar nicht so viele geben, eher Fragen aufwerfen, das habe ich mir vorgenommen. Wir wollen ja dann eine Diskussion haben, ja. Eine angeregte. Heute ist der Weltalphabetisierungstag und dieser Titel alleine ist auf jeden Fall nicht mehr korrekt und vielleicht auch nicht mehr aktuell. Ich habe jetzt auch gerade beim Reinfahren in der Straßenbahn bei den Infoscreens gelesen, dass er Weiterbildungstag genannt wurde. Macht natürlich das Ganze nicht klarer. Den Weltalphabetisierungstag gibt es schon sehr lange. Ist also nichts Neues. Den gibt es seit 1966 und er wurde damals ins Leben gerufen von UNO und dann UNESCO mit dem Ziel, die Zahl der Analphabeten weltweit zu halbieren. Ja? Warum wird der Tag trotzdem von uns und auch von vielen anderen Einrichtungen in Österreich begangen? Das hat schon seine Berechtigung und das hat auch einen Grund. Es gibt in Österreich ein Recht auf Bildung für alle und es gibt ganz unterschiedliche Zugänge zu dieser Bildung. Und wer den Zugang zur Bildung nicht hat, muss wahrscheinlich in seinem Leben viele Nachteile in Kauf nehmen. Insbesondere dann, wenn es darum geht, Basisbildung zu erwerben oder Basisbildung sich nicht erworben zu haben. Basisbildung ist die Grundlage für Teilhabe in der Gesellschaft, im Privatleben, im Berufsleben, in der Politik. Und diese Basisbildung sollte sich jeder Mensch eigentlich in der Schule erwerben dürfen. Ja? Die meisten dürfen das auch. Und wenn man sich das in der Schule nicht erwerben darf, dann muss es das Recht geben und die Angebote geben, sich das als Erwachsener zu bewerben. Denn nicht über ausreichende Basisbildung zu verfügen, heißt von vielen Dingen der Gesellschaft des Lebens ausgeschlossen zu sein. Wir leben in einer Welt, und das sieht man schön auf den Infoscreens, die ganz und gar verschriftlicht ist. Schriftlichkeit begegnet uns auf Schritt und Tritt und die einfachsten Dinge sind ohne Schriftlichkeit nicht zu erledigen. Lassen Sie mal so einen Tag Revue passieren, was Sie heute gemacht haben, wo Sie gelesen haben, wo Sie vielleicht geschrieben haben und was Sie getan hätten oder welche Möglichkeiten Sie gehabt hätten, hätten Sie das nicht lesen können oder nicht schreiben können. Ja? Ist sehr, sehr viel schwieriger. Die Frage ist nun, ist das, nämlich diese Formulare und Plakate lesen zu können, ist das Alphabetisierung? Und was ist dann Basisbildung? Wir haben hier beide Begriffe mitgebracht. So, um die Verwirrung gleich ein bisschen zu vergrößern. Rund um Basisbildung und Alphabetisierung gibt es eine Menge Begriffe und alle meinen etwas Ähnliches und doch auch wieder nicht. Es geht um Grundkompetenzen, es geht um Lesen und Schreiben, es geht auch um Mathematik, es geht um Schlüsselqualifikationen. Es geht auch um Literalisierung, steht da gar nicht oben, sehe ich gerade. Und die unterschiedlichen Menschen, die diese Begriffe verwenden, verwenden diese in unterschiedlichen Kontexten und meinen demnach damit auch entweder etwas Ähnliches oder auch ganz etwas anderes. Ja? Also es gibt keinen eindeutigen Konsens darüber, was hinter den Begriffen tatsächlich steht. Das macht die Diskussion darüber spannend. Auf jeden Fall. Das macht es aber auch schwierig, Klarheit über Bildungsangebote der Basisbildung zu schaffen. Das macht es schwierig, das Thema unaufgeregt in die Öffentlichkeit zu tragen. Ja? Weil es keine klare Zuordnung für diese Begriffe gibt. Und es gibt schon gar keine Eindeutigkeit, was die Inhalte von Kursangeboten anbelangt. Denn die Kursangebote sind ja für Menschen gemacht und die Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Lernerwartungen. Und demnach variiert auch das, was diejenigen, die Kursangebote planen, die Bildung anbieten, was die dann darunter verstehen, weil sie unterschiedliche Menschen im Blickfeld haben. Ja? In der Literatur gibt es nach wie vor den Begriff Analphabetismus und Sie werden sicher schon darauf gestoßen sein, es gibt den funktionären oder man spricht von funktionären, von sekundären und von primären Analphabetismus. Verwenden wir in Kreisen, in denen wir uns viel mit dem Thema auseinandersetzen, nicht mehr wirklich gerne, weil wir der Meinung sind, es ist stigmatisierend und umfasst nicht alles, was Basisbildung tatsächlich meint. Aber zur Erklärung, weil die Begriffe eben tatsächlich im Raum stehen, das war übrigens heute interessant bei der Straßenbahn, sehr sensibel wurde der Begriff Weltalphabetisierungstag ersetzt durch Weiterbildungstag und auf der zweiten Folie stand dann, 300.000 Menschen sind Analphabeten. Ja, macht das Ganze natürlich nicht besser. Da kann man Weltalphabetisierungstag auch sagen. Mhm. Also funktionaler Analphabetismus meint im Groben und Ganzen, dass jemand keine ausreichenden Basisbildungs- oder Grundbildungskenntnisse hat, um so zu funktionieren, ja, im Leben. Da stellt sich natürlich die Frage, für wen funktionieren, ja. Ist auch wieder nicht richtig klar. Aber einfach, um nicht teilhaben zu können. Das umfasst viel mehr als Buchstaben lernen oder Wörter schreiben lernen. Sekundärer und primärer Analphabetismus, der in der Literatur auch nach wie vor verwendet wird, bezieht sich auf das Erlernen, auf den Erwerb von Schriftsprachkompetenz oder auch auf den Nichterwerb. Primärer meint, da hat jemand gar nie lesen und schreiben gelernt. Und sekundärer meint, ja wohl gelernt, aber eben wieder verlernt, vergessen. Mhm. Da knüpft ja dann die Frage an, wie kann denn das sein? Zumal das ja auch viele Menschen sind, die bei uns in die Schule gegangen sind, das Schulsystem oft sogar erfolgreich durchlaufen haben.
Das ist unglaublich eigentlich nicht, dass das passiert.
Sollte es eigentlich nicht geben, passiert aber nach wie vor. Werden wir dann durch Zahlen und Fakten noch belegen. Basisbildung und Grundbildung, das meint eigentlich das Gleiche. Es gibt in Österreich Bundesländer, die nennen diese Angebote und alles drumherum Basisbildung und dann gibt es andere Bundesländer, die nennen das Grundbildung. In Deutschland wird das generell Grundbildung genannt, meint aber grundsätzlich das Gleiche. Ist eher eine Geschmackssache, welchen Begriff man verwendet, wir werden auf beides stoßen. Der gängigere Begriff in Österreich ist durchaus Basisbildung, würde ich sagen. Ja, das war jetzt ein bisschen theoretisch und jetzt kommen wir schon zu den Inhalten. Was ist denn das eigentlich? Und darauf bekommen Sie von mir sicher keine Antwort, weil ich es auch nicht genau sagen kann. Das ist eine Diskussion, die im Fluss ist, die sich ändert, die auch stark abhängig ist von gesellschaftlichen Gegebenheiten, natürlich auch vom gesellschaftlichen Wandel und auch davon, wer hat denn das Recht, wer hat denn die Macht zu sagen, was das ist, was da so hineingehört in dieses große Paket oder in diese grüne Schachtel, die da oben steht. Und da gibt es unterschiedliche Zugänge und ich habe mit Absicht alles mit einem Fragezeichen versehen, weil es einerseits nicht eindeutig ist und weil ich manches ganz gezielt in Frage stellen möchte. Lesen und Schreiben ist relativ klar. Politische Bildung ist für viele auch klar, für mich im Übrigen auch, für andere schon wieder nicht mehr. Was hat das da verloren? Ja? Sollen die Leute mal lesen lernen und schreiben lernen? So, ja? Die Meinung gibt es durchaus. Mathematik, ja, aber Mathematik nicht eher doch rechnen. Mathematik ist doch schon wieder vielleicht viel zu hoch, muss man sich genau anschauen. IKT, das ist Information, Kommunikationstechnologie, das ist also Umgang mit Computer, mit Tablets, mit Medien. Bedienen von Terminals, Fahrscheinautomaten gehört auch dazu. Lernen, ja, gut, wenn man das noch nicht kann. Und wahrscheinlich kann man es nicht, wenn man nicht lesen und schreiben kann. Muss man sich auch anschauen. Sprachen steht da, nicht Deutsch. Wobei natürlich in Österreich die deutsche Sprache große Bedeutung hat. Aber was ist mit den anderen Sprachen, die gesprochen werden? Welche Wertigkeit hat das? Ja? Kann jemand, der nicht Deutsch kann, braucht, der hat der Basisbildungsbedarf und jemand, der vielleicht in einer Gemeinde, in einer Ortschaft wohnt, wo er hoher Anteil, sagen wir jetzt einmal, türkisch sprechender Personen ist und mit denen nicht kommunizieren kann, hat der keinen Basisbildungsbedarf. Das ist auch eine Frage, die sich stellt. Und die auch diskutiert wird. Nicht so breit, wie ich es gerne hätte, aber sie wird auch diskutiert. Und dann kommt da hinein die sozialen Kompetenzen und die Persönlichkeitsbildung. Persönlichkeitsbildung, ganz, ganz wichtig. Weil Persönlichkeit kann jemand, der ein Lesen und Schreiben haben, kann auf keinen Fall haben.
Auf keinen Fall?
Sag nicht ich. Ist jetzt ein bisschen provokant formuliert. Es ist ganz oft in so Angebote von durchaus gutmeinenden Bildungsplanerinnen verpackt. Ja? Mhm. Und trifft im Einzelfall vielleicht auch zu, so wie es im Einzelfall auch auf jemanden zutreffen mag, der einen Chinesischkurs besucht oder was auch immer. Nur kommen die Menschen eigentlich nicht in die Kurse und sagen, ich möchte meine Persönlichkeit bilden. So, ja. Die kommen und sagen, ich möchte so gut Deutsch können, so gut schreiben können, so gut rechnen können, dass ich das und das machen kann. Ja? Und soziale Kompetenz, das ist ja auch was, was in den Schulen gefordert wird von Schülerinnen und Schülern. Das ist, damit ist bei uns ganz oft so eine Anpassungskompetenz gemeint. So wie schön brav sein, ja, niemanden stören, nicht widerständisch sein. Es gibt natürlich noch andere Aspekte von sozialer Kompetenz. Was dann im Bildungskontext hineinspielt, also muss man auch sehr kritisch hinterfragen. Ja? Wie man damit weiterkommt. Kann durchaus sein, dass man mit Widerstandskompetenz weiterkommt als mit Anpassungskompetenz. Zu sagen, nein, ist nichts für mich. Will ich auch nicht. Lerne ich nicht, weil das bringt mir nichts. Das bringt nur irgendjemand anderen, was der damit vielleicht viel Geld verdient. Aber ich verdiene damit nicht viel. Ja, das sind Fragen, die ich jetzt so einmal an Sie weitergebe und bin schon sehr gespannt und sehr neugierig auf Ihre Meinung und Ihre Erfahrungen dazu. Und jetzt stelle ich Ihnen noch ein Modell vor, auf das sich Menschen, die sich in der letzten Zeit sehr viel mit Basisbildung beschäftigt haben, vorerst einmal geeinigt haben. Und das mag durchaus verwirrend sein für Basisbildung. In der Mitte, im Zentrum, im Fokus steht auf jeden Fall die Handlung, die Handlungsfähigkeit. Alles, was Menschen lernen, sollte die Handlungsfähigkeit erhöhen. Ja? Ich sage jetzt nicht zur Handlungsfähigkeit oder Handlungsfähigkeit erzeugen, denn handlungsfähig sind alle Menschen irgendwie. Aber wenn Lernen Sinn macht, dann muss es meine Handlungsmöglichkeiten erhöhen, dann muss es mich im Handeln stärken. Und darum sind hier auch nicht nur Sprachen drinnen, es sind nicht nur Mathematik und IKT drinnen, sondern es spielt dann auch was mit rein, das wirkt ja alles zusammen, so etwas wie Lernprozesse, politische Verhältnisse, pädagogische Verhältnisse und Kontexte. Das alles sind Dinge, die Angebote in Basisbildungskursen, Basisbildungslehrgängen, wie auch immer, beeinflussen sollten, wenn es ernst gemeint ist. Kontexte zum Beispiel. In welchem Kontext bewegt sich ein Mensch? Arbeitet er zum Beispiel? Was sind seine konkreten Lernerwartungen? Mit welchem Auftrag kommt er in ein Bildungsinstitut? Das hängt vom Kontext ab, aber auch wie lernt er? Oder wie lernt sie? Auch das hängt vom Kontext ab. Die Lernprozesse. Wie kann ich die steuern? Wie kann ich die so steuern, dass Erwachsene das lernen, was sie in der Schule nicht gelernt haben? Möglichst auch anders als in der Schule. Denn wenn die Prozesse in der Schule bei diesen Menschen funktioniert hätten, dann hätte derjenige oder diejenige wahrscheinlich das gelernt, was er lernen möchte. Die pädagogischen Verhältnisse haben ganz stark mit den Lernprozessen zu tun und meinen eben das Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden. Welche Rahmenbedingungen, welche Umgebung biete ich, damit ein Erwachsener lernen kann? Ja? Bin ich da oben und sind die Lernenden unten und trichtet man da die Inhalte so rein? Oder gibt es da einen Dialog, in dem man Inhalte festlegt, in dem man Ziele festlegt? Ja? Und die politischen Verhältnisse bestimmen das Ganze sowieso, dazu werden wir noch kommen. Ja, und da sind wir auch schon. Bei Fakten und Zahlen. Jetzt haben wir endlich Fakten und Zahlen. Sehr viele Menschen sind sehr glücklich darüber. Ich bin auch so einigermaßen erfreut, dass es Zahlen gibt. Und lange hatten wir keine, brauchten aber ständig Zahlen. Das waren ja ständig die Fragen, wenn man irgendwie in die Öffentlichkeit gehen möchte, wenn man Aufmerksamkeit medial haben möchte. Ja, wie viele Personen sind denn das? Zahlt sich das überhaupt aus? Weiß man da genaues? Wusste man nicht. Es waren immer nur Schätzungen, die man da so herumschmiss. Aber die Schätzungen haben ganz gut gehalten, wie sich jetzt gezeigt hat. Dass es keine Zahlen gab für Österreich, hatte auch einen Grund. Es gab eine Studie, eine breit angelegte Studie, OECD-Studie, die wurde 1994 durchgeführt. Und Österreich hat sich an dieser Studie nicht beteiligt. Ja, da war anscheinend kein Bedarf da, zumindest von denen, die entscheiden hätten können, dass sich Österreich an einer Studie beteiligt, wurde kein Bedarf gesehen. Warum denn auch? Wir haben ja, wir hatten ja, ein so toll funktionierendes Schulsystem, ja, wirklich toll, wirklich gut abgehangen, höchste Qualität, unverändert oder nahezu unverändert seit Maria Theresia. Muss ja gut sein, ja. Da kann ja nicht schief gehen.
Und die Schulpflicht dazu.
Und die Schulpflicht dazu, natürlich. So, also man hat nicht gesehen, dass es das Problem in Österreich gibt. Darüber gesprochen hat man sowieso nicht und gehört auch am liebsten nichts. Aber die EU war dann so, ja, vorlaut, kann man fast sagen, und hat so eine Schätzung herausgegeben, wie hoch denn der Anteil derjenigen ist, die nicht lesen und schreiben können. Ja? So in den alten EU-Staaten, in diesen Ursprungs-EU-Staaten. Und ist da zu einer Zahl gekommen von 10-20% der Bevölkerung. Da hat man dann nicht mehr vorbeischauen können. Mhm. Ja? Da hat man schon feststellen müssen, dass dieses Problem des Nicht-Lesen- und Schreiben-Könnens trotz absolvierter Schulpflicht auch, ja, wobei ich nicht nur jene Menschen anspreche und jetzt nicht nur jene im Fokus haben, die bei uns in der Schule gegangen sind. Also Basisbildung betrifft natürlich auch Zuwanderer, die in ein Heimatland entweder in die Schule gegangen sind oder auch nicht, aber die eben auch lesen und schreiben können, wollen und können müssen und können dürfen. Ja? Gut, es hat sich also was bewegt. Es ist auch ungefähr zeitlich mit der Studie, 1-2 Jahre später sind so einzelne Alphabetisierungsinitiativen entstanden in Österreich. Und damals sagte man auch tatsächlich noch Alphabetisierungsinitiativen, ohne schlechten Gewissen, ohne das viel zu reflektieren. War sehr deutlich, war auch nicht mehr schlecht zu diesem Zeitpunkt. Große Initiativen waren es in Wien, in Graz, in Linz und in Salzburg. Das waren so die ersten und es wurden dann schon langsam mehr. Und dann wurde im Jahr 2003 von der UNESCO die Dekade der Alphabetisierung ausgerufen. 10 Jahre lang, 2003 bis Ende 2012. Wieder mit diesem Ziel, die Anzahl der Analphabeten zu reduzieren, um die Hälfte. 2012 ist jetzt schon vorbei. Gelungen ist nicht. Die Zahl ist annähernd gleich geblieben, aber Initiativen haben gestartet, kleinere und größere. So um 2005 war der Start von einigen Großprojekten zum Thema Basisbildung und Alphabetisierung und die sind öffentlich finanziert worden. Ja? Und das war ein Meilenstein. Da ist viel, viel, viel passiert. Da ist viel Entwicklung passiert. Da hat sich dann auch so die Begrifflichkeit gewandelt. Da hat man Zeit deshalb gehabt, weil die Zeit bezahlt wurde, also Geld gehabt, sich wirklich auseinanderzusetzen, zu reflektieren, wer sind die Menschen, was brauchen die Menschen, was wollen die Menschen, was passiert denn mit den Menschen, wenn wir da hingehen und sagen, so und so viel Analphabeten, was heißt denn das? Ja? Ja? Wie fühlt sich denn da jemand, der in einen Kurs geht, der eh ganz passabel lesen und schreiben kann, subjektiv aber nicht, weil er eben gravierende Rechtschreibprobleme hat, auch das ist ein Aspekt von Basisbildung, ja. Wenn ich tatsächlich subjektiv in der Öffentlichkeit nicht schreiben kann, weil die Scham oder auch die Blamage so groß ist, dann kann ich es nicht. Dann kann ich nicht Schrift verwenden, um zu kommunizieren und zu partizipieren. Ja, in dieser Zeit, 2005, ist dann auch dieses Alpha-Telefon entstanden. Ganz, ganz wichtig. In Deutschland hat es das schon länger gegeben und es ist nach deutschem Vorbild entstanden und es war tatsächlich wichtig, denn was ist passiert, wenn sich Menschen nach Kursen erkundigt haben, müssen Sie sich ja vorstellen, ja, jemand, der nicht lesen und schreiben kann, vielleicht jemand, der bei uns in die Schule gegangen ist und jetzt 40 Jahre alt ist, der kommt ja von sich aus, wenn er es nicht weiß, erstens einmal gar nicht auf die Idee, dass er noch lesen und schreiben lernen kann, denn er hat es ja nicht gelernt, ja, nicht geschafft, aus, vorbei. Das zweite ist, er weiß über Angebote nicht Bescheid. Und wenn er dann über Angebote Bescheid weiß, durch Zufall, oft ist das dann gelungen, wieder durch einen Fernsehbeitrag, durch einen Rundfunkbeitrag bekannt zu machen, ja, es gibt Angebote. Dann hat er vielleicht wo angerufen, ist wo hingegangen und ich habe dasselbe erfahren in der Einrichtung, in der ich damals arbeitete und sagte, okay, ich brauche einen Alphabetisierungskurs und dann hat er zur Antwort bekommen, warum? Können vielleicht nicht lesen, das gibt's ja nicht. Ja? So. Ja? Also am Alpha-Telefon, da sind eben Menschen, die tatsächlich wissen, welche Bedürfnisse die Anrufenden haben und ein großes Wissen über Kursangebote haben und Menschen, die auch wissen, wie kommuniziere ich mit dem Menschen, ohne dass er auflegt und sagt, danke, das war's, komm nie mehr wieder. Ja? So, und jetzt, kann ich jetzt überspringen, muss ich auch überspringen, sehe ich gerade. Die letzte Studie, die uns die Zahlen geliefert hat. Die PIAAC-Studie ist Ihnen bekannt, nehme ich an. Und die wurde durchgeführt 2011 bis 2012 und die Ergebnisse wurden 2013 veröffentlicht und große Überraschung, die Zahlen, die so kolportiert wurden, die stimmen, die halten, es ist so, es sind eher mehr, 960.000 ohne ausreichende Lesekompetenz, das heißt auf Stufe 1 oder auf der Stufe darunter. Stufe darunter heißt wirklich nur ganz, ganz einfache Texte oder einfache Wörter lesen können. Stufe 1 heißt immer noch lesen, aber ohne dem Verständnis, ja, ohne Wissen, was man damit anfangen kann. Und das ist natürlich eine große Zahl. Dann gibt es noch so Nebenergebnisse, Männer haben besser abgeschnitten als Frauen, da gibt es auch Gründe dafür, Junge besser als Ältere. Aber wichtig ist, es ist festgestellt worden, Basisbildungsangebote sind berechtigt, weil es eben viele Menschen gibt, die nicht ausreichend teilhaben können. Ja? So, und jetzt wollen Sie wahrscheinlich wissen, wie gibt's denn das? Wie kann denn sowas passieren? Ja? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Menschen unterschiedlich sind, weil ihre Werdegänge unterschiedlich sind, aber es gibt Parallelen in den Biografien. Es gibt ganz oft die Tatsache, dass in den Herkunftsfamilien keine Schriftlichkeit vorhanden ist. Dass die Kinder nicht, dass sie nicht die Wünschbarkeit mitgebracht haben in die Schule, die Wünschbarkeit lesen und schreiben zu lernen. Das heißt, die Kinder kommen mit ungünstigen oder mit schulgünstigen Voraussetzungen in der Schule, werden dort aber so alle gleich behandelt, geht ja auch nicht anders in großen Klassen, und haben dann zudem Familien, die daheim nicht unterstützen können. Und ein Schulsystem, das nicht auffangen kann. Also ein Grund dafür, dass diese Dinge immer wieder entstehen, aber eben nur einer, Auswirkungen sind natürlich eine prekäre Lebenssituation, finanzielle schlechter Stellung und vor allen Dingen Isolation. Die Menschen wählen dann sehr oft die Isolation, weil sie eben vermeiden wollen, entdeckt zu werden als diejenigen, die nicht lesen und schreiben können. Sie sind sehr erfinderisch, haben sehr viele Strategien, können gut verstecken, eine Zeit lang zumindest, dass sie nicht lesen und schreiben können, sind aber immer abhängig von anderen. Und die Isolation bezieht sich auf den beruflichen Bereich, also da gibt es tatsächlich Kündigungen, bevor irgendwas geschrieben werden muss, immer wieder, keine Einzelfälle. Wirklich Menschen, obwohl sie das Geld dringend brauchen, sagen, ich kündige, denn morgen ist irgendein Bericht zum Schreiben und mein Chef kündigt mich sowieso, wenn er draufkommt, ja, zum Beispiel. Wäre wahrscheinlich nicht der Fall, aber auch im privaten Bereich. So dass man trifft sich nicht mehr mit anderen, denn Schriftlichkeit ist so allgegenwärtig. Hast du es in der Zeitung gelesen? Spiel mal ein Spiel, ja, so wie, was gibt's denn da? Activity zum Beispiel, ja, solche Dinge. Dann heißt es irgendwann, na, die Zicke vielleicht, ja, die mag du nicht und immer freut es nicht. Und da geht man eben dann gar nicht mehr hin. Also es führt tatsächlich zur Vereinsamung. Bin ich schon am Ende? Ich muss schon am Ende sein, oder?
Nein, es geht noch.
Es geht noch? Wunderbar. Ja. Wunderbar. Ja, ich möchte noch zu den Menschen kommen, anhand eines Beispiels. Ich habe da Gedicht reingegeben, das hat ein Teilnehmer in einem Kurs einmal geschrieben, hat das dann auch eingereicht bei einem Schreibwettbewerb. Und der hat viele Sachen in diese Richtung geschrieben, aber Sie sehen ja schon, der schreibt das, er fühlt sich als Analphabet, bezeichnet sich als Analphabet und schreibt so etwas, ja. War dann auch durchaus in der Lage, mit Schreibhilfen, Rechtschreibfehler oder so, und mit Fragen, so hinzukriegen, dass das einigermaßen gepasst hat. Aber auch er bezeichnet da schon dieses Wort Analphabet als sehr belastend. Gleichzeitig, ich kann mich noch gut erinnern, sagt er wie immer, naja, ich bin ja einer. ich wüsste nicht, wie ich mich sonst bezeichnen sollte. Ja? Und es war aber ein Mensch, der, ja, ich meine, er war zumindest einmal wirklich sehr, sehr, sehr intelligent und hatte sonst auch noch jede Menge Ressourcen und Fähigkeiten. Und ich möchte jetzt so zum Abschluss so ganz kurz als Beispiel für einen Menschen in der Basisbildung, und es gibt viele, viele, viele andere, ja, und die bringen unterschiedliche Ressourcen mit und haben unterschiedliche Lernerwartungen. Aber solche gibt es eben auch. Und da wird das wunderschöne Foto, danke Brigitte, deutlich zu sehen. Jeder Fünfte, jeder Sechste, so ungefähr nach PIAAC, kann nicht ausreichend lesen oder schreiben. Schauen Sie es gut an, Sie sitzen vielleicht einmal im Kino und wenn Sie wieder einmal im Kino sind und wenn da keine Lernstühle sind, dann drehen Sie sich um und schauen Sie mal und dann überlegen Sie mal, wer könnte das sein. Sie werden es nicht erkennen, ja. Und dieser Mann, den ich Ihnen noch vorstellen möchte, er ist Georg und der wurde so Ende der 50er Jahre geboren, also ist jetzt so nicht ganz alt, aber auch nicht mehr recht jung. Und er ist eben einer von diesen. Und er wuchs in einer Familie auf, in der er sich sehr wohl fühlte, hatte eine ältere Schwester, die allerdings krank war, sehr krank war, und einen jüngeren Bruder. Und als er in die Schule kam, tat er sich von Anfang an schwer, musste die erste Klasse wiederholen und im Nachhinein hat er dann gesagt, na gut, das war wahrscheinlich deshalb so, weil sich um mich niemand kümmern konnte. Denn die Mutter war mit der sehr kranken Schwester und mit dem kleinen Bruder sehr beschäftigt. Und der Vater war sowieso alkoholkrank, wahrscheinlich auch aus der, ja, wurscht warum, war es auf jeden Fall, konnte auch nicht einspringen. Und er musste dann auch in der Volksschule bleiben, konnte nicht wie die anderen in die Hauptschule gehen, doch dann empfand er das Glück, wurde die Volksschule aufgelöst, dann kam er doch in die Hauptschule und dort schied er in der dritten Klasse aus, weil er ja die erste Klasse Volksschule wiederholt hatte und konnte halt nicht lesen und auch nicht schreiben. Dann hat er aber Glück gehabt, denn er hatte eine Großmutter, die achtete, dass er eine Lehre machen kann. Und er machte eine Lehre im Bergbau, Schlosser oder Elektriker oder irgendwo. Und hat sich dort nicht recht wohl gefühlt, aber immerhin hatte er eine Lehre und als er dann später zum Zivildienst kam, kam er mit dem Pflegeberuf in Kontakt und hat sich gedacht, das wäre was für mich. Das ist meine Erfüllung. Ich möchte gerne als Pfleger arbeiten. Ja? So. Nur hat er sich nicht getraut, denn er hat natürlich gewusst, da muss er ja Berichte schreiben und ähnliches. Während des Zivildienstes konnte er das handeln, indem er krank wurde, wenn er wusste, es ist wieder etwas zu schreiben. Also nicht tatsächlich krank, sondern blieb halt weg. Er arbeitete weiter im Bergbau. Im Nachhinein hat er dann gesagt, ja, diese Zeit im Bergbau, die Arbeit, die hat mir keinen Spaß gemacht. Also schwere Arbeit, das war nicht das, was ich tun möchte, aber das war meine glücklichste Zeit. Denn da hatte ich Kollegen, mit denen konnte ich mich in der Freizeit treffen, mit denen ging ich Skifahren, Bergsteigen. Da wurde nie geschrieben, in der Arbeit nicht und in der Freizeit nicht. Da fühlte ich mich wohl, da war ich ein ganzer Mensch.
Also man könnte ja überleben, wenn man auch nicht schreiben und lesen kann, nicht? Also
ja, hat er. Ich habe zum Schluss dann, ich habe ein, zwei so Zitate von ihm dann aufgeschrieben. Er sieht es nämlich anders, eigenartigerweise. Er hat dann auch, es hat er dann die große Krise im Bergbau gegeben. Und er ist dann über die Kohlestiftung wieder mit dem Pflegeberuf in Kontakt gekommen und hat dann eine Ausbildung gemacht zum Stationsgehilfen. Das hat er geschafft, ein Jahr lang. Er sagt immer mit Ach und Krach und Schwindeln und Tricks. Aber er hat natürlich Fähigkeiten und Ressourcen, hat es noch nicht gesehen, hat ihm auch niemand gesagt, ja, in der Schule niemand, ja, weil das, was in der Schule wichtig ist, am wichtigsten ist, das hat man gesehen und das konnte er nicht, so, lesen, schreiben. Gut, dann wurde ihm angeboten, und er sagt selber, weil er eben sehr gut gearbeitet hat, er soll doch die Ausbildung zum Pflegehelfer machen. Und er hat lange überlegt und dann hat er es tatsächlich gemacht und sagte dann im Nachhinein, es war die Hölle. Es war die Hölle, er hatte immer Angst, entdeckt zu werden, als einer, der nicht schreiben kann. Und arbeitete aber mit großer Freude im Beruf und hat selber von sich auch gesagt, ich habe meine Arbeit viel besser gemacht als die meisten anderen. Die Patienten, die Klienten, die haben zu mir so viel Vertrauen gehabt, ich konnte ihnen helfen, ich habe das wirklich gut gemacht. Und trotzdem sind alle anderen beruflich an ihm vorbeigezogen, weil er jede Weiterbildung und Schulung dann verweigert hat. Ja? Er wollte sich dieses Schreiben, was für ihn blamabel war, nicht mehr zumuten. Und er hat dann aber dennoch, er hat das Geld auch gebraucht, er hat zum Haus dann begonnen und hat Familie gegründet und hat dann die Ausbildung zum Krankenpfleger oder so, alten Krankenpfleger gemacht, hat sich gleichzeitig in einen damals noch Alphabetisierungskurs angemeldet, hat gesagt, das war ewig, ewig schade, dass er nicht früher wusste, dass es diese Kurse gibt, hat es geschafft, hat eine Abschlussarbeit geschrieben mit 26 Seiten, arbeitet in seinem Traumberuf und sagt heute, er ist nicht glücklich, er ist so isoliert, er weiß, es ist seine Schuld, aber seine Kollegen und Kolleginnen haben alle Matura oder fast alle, manche auch studiert, und er kann nicht mit ihnen kommunizieren, er kann sich nicht mit ihnen treffen, er will auch nicht, denn er hat Angst, dass sie irgendwann erfahren, dass er erst als Erwachsener lesen und schreiben gelernt hat. Obwohl er es kann, müssen Sie sich vorstellen, er kann es, er kann es wirklich perfekt. Dennoch empfindet er es als so großen Makel, lesen und schreiben erst als Erwachsener gelernt zu haben, dass er aus der Isolation nicht rauskommt. Ja? Und das wirft natürlich schon die Frage auf, Kursangebote, ja, die sind wichtig, ja, aber da fehlt noch was. Ja. Da muss noch mehr passieren. Erstens, das Thema muss unaufgeregt auf eine Ebene der Normalität gebracht werden. Ja. Das ist das eine. Nicht lesen und schreiben zu lernen in der Schule darf nicht so ungeheuerlich sein, dass man als Erwachsener, auch wenn man es schon kann, sich nicht zu sagen traut, man hat es nicht gelernt. Und viele andere Dinge, die man in der Schule lernt oder lernen könnte und dann eben nicht kann, sind ja auch nicht so ungeheuerlich. Hängt schon damit zusammen, welches Wissen ist was wert und wer sagt das? Ja? Wie bewertet Schule, wie bewertet Gesellschaft das Wissen oder die Ressourcen oder überhaupt, wenn ein Kind in die Schule kommt, welche Ressourcen sehe ich denn da? Ja? Sehe ich überhaupt Ressourcen außer Lesen, Schreiben, Rechnen? Anscheinend nicht genug. Und weil Sie gesagt haben, man müsste gar nicht lesen und schreiben lernen.
Ja, wenn man glücklich sein kann, ohne.
Er sagt, Lernen ist notwendig, wenn man nicht unter die Räder kommen will. Kaum einer geht in Pension, wo er angefangen hat. Und er sagt, nur ganz wenige Menschen haben das Glück, ohne Weiterbildung aufzukommen. Und ich habe das Glück, einen Kurs gefunden zu haben. So.
Vielen herzlichen Dank. Bitte, die Fragestunde ist eröffnet, der Herr war der Erste.
Sie haben erwähnt, durch zusätzliches Wissen oder Weiterbildung steigt die Handlungsfähigkeit. Es hat noch nie so eine hohe Akademikerquote gegeben, aber die Handlungsfähigkeit der Leute, der Handelnden bei globalen Themen oder bei schwierigeren Prozessen ist noch nie so schwach gewesen wie jetzt, finde ich. Weil es wird nichts mehr gelöst, es kennt eigentlich keiner mehr aus, weil die Welt so global ist. Und wo ist da die Handlungsfähigkeit mit mehr Wissen?
Ich würde das nicht unbedingt an der formalen Bildung festmachen. Ja? Und ich glaube auch, wenn Sie sich erinnern an das Modell, was ich da gebracht habe, da sind diese politischen Verhältnisse reingekommen, die Kontexte, das meint eben genau das. Es muss die Handlungsfähigkeit im Fokus stehen. Es wird viel, wir stopfen viel in unsere Kinder rein und auch in unsere Studenten und Studentinnen rein, aber fragen viel zu wenig danach, was bringt denn das dem Einzelnen, wo bringt das denn die Menschen weiter? Ich gebe Ihnen vollkommen recht. Und gar so toll ist diese, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Lesekompetenz nochmal bleiben, die der Akademiker auch nicht. Also in Österreich haben nur sehr wenige Menschen im Vergleich zu anderen OECD-Staaten Lesekompetenz auf Stufe 4 oder 5. Erstaunlicherweise, ich glaube nur 8,1% oder so.
Wie viele Stufen gibt es da?
5 Stufen.
5 Stufen. Mhm. Moment.
Die Manipulation durch die Medien oder allgemein die Manipulation, das ist ja kaum mehr zu durchschauen. Je mehr ich weiß, umso weniger kann ich nur entscheiden. Oder die Kompetenz, Handlungskompetenz, eigene. Ich bin eigentlich immer abhängig von Fremderkompetenz oder von Fremdenmeinungen oder Medienmanipulationen etc.
Ja. Warten, vielleicht passt das dazu und dann.
Ja, ich möchte nämlich das auch ansprechen, wie viel Werbung gibt es in der Stadt, wie oft wird das Gehirn subtil angegriffen, das Unbewusstsein, um Kaufentscheidungen zu treffen. Ich bin derselben Meinung wie der Herr. Es geht eigentlich um das Lösen von Problemen im Sinne von Arbeitsfähigkeit oder ich erledige eine Aufgabe. Facharbeiter oder solche Sachen werden gefragt, aber die Frage ist, für wen arbeiten die dann eigentlich? Es ist eigentlich eine kapitalistische Idee, dass wir alle unbedingt lesen und schreiben in dem Ausmaß müssen. Wir werden beschämt durch das Schulsystem und andere Dinge in Österreich, weil Österreich extrem intolerant ist im Vergleich zu Deutschland, finde ich persönlich. Das kann vielleicht jemand urteilen, der einmal in Deutschland war, Norddeutschland. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis von uns allen und vom Schulsystem, finde ich. Was zum Beispiel keine Rücksicht nimmt auf Leute, die Bewegungstalent haben. Der sitzt da drinnen 15 Jahre und kann durch Begreifen oder durch Bewegung sein Talent nicht mehr ausspielen. Der lernt weder auditiv noch visuell, aber er wird durch den Mangel gedreht und es ist eigentlich phänomenal, wie viele Leute nach einer Matura mit dem Wissen abschließen. Ich habe Leute kennengelernt, die waren in der Briefumleitung und haben am Mitternacht Goethe und Schiller gelesen in der Pause und die Studenten sind hinkommen völlig entsetzt und perplex, was der da liest. Ja, das interessiert den, das ist aber Arbeiter. Mhm. Und einer, der nach der Matura kommt, glaubt, vollkommen überladen, geistig vollkommen denkend, wie eben nicht fähig zur Arbeit. Und da gibt es auch Statistiken, wie viele dann nachher in Psychosen rauschen. Zuerst pusht man die aus, das Gedankliche, um sie dann nachher auszuschließen. Und genau das Ausschließen ist eben das Unmenschliche. Die Toleranz wäre wichtig, weil wer sich ausgeschlossen fühlt, der ist nicht lebensfähig. Und das ist in Österreich immer der Trick. Also wir sind alle Feinde grundsätzlich. Schade ist das. Also ich hoffe, dass ihr das ein bisschen bessert.
Geben Sie es bitte weiter. Danke. Dankeschön.
Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar, ich bin hier, weil ich den Newsletter bekommen habe. Sie haben zuerst erwähnt, es gibt dieses Alpha-Telefon, ist verschriftlich, dort steht Buchstaben, also Ziffern oben. Mich würde interessieren, wie tritt man an Leute ohne Alphabetisierung oder ohne Basisbildung heran, damit es für die Veranstaltungen Kurse gibt, um sich weiterzubilden. Wenn die ihre Zeitung lesen können, wenn die maximal hören können, was in den Nachrichten oder wo gesprochen wird.
Mhm. Ja, danke für die Frage. Bitte, das möchte ich jetzt gleich beantworten. Und zu Ihnen möchte ich sagen, Sie haben jetzt ganz viele richtige Sachen gesagt auf verschiedenen Ebenen. Ja, vielleicht können wir es dann noch weiter diskutieren, natürlich haben Sie recht. Und wir wissen es auch oft nicht, wie man an die Leute herantritt. Also wir bemühen uns und wir suchen neue Wege. Natürlich ist Schriftlichkeit für jemanden, der wirklich nicht lesen kann, nicht der richtige Weg. Aber manche können teilweise lesen, das ist schon mal das eine. Ziffern können eher gelesen werden noch als längere Wörter. Und wir sind natürlich angewiesen auf Medien, auf Fernsehberichte, auf Radioberichte, die Information geben, aber auf Berichte, die Information nicht ausschließen und nicht stigmatisierend geben. Es gibt Bildungsangebote, nicht, da gibt es jemanden, kann denn das sein, der hat nicht lesen und schreiben können, schaut sich das an und dann gibt es auch einen Kurs. So berichten Medien ja ganz gerne. Und es gibt Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Es rufen beim Alpha-Telefon viele, viele Menschen an, oft Arbeitgeber, oft Vertraute, Verwandte, Wegbegleiter, die sagen, ganz oft sagen sie, ich habe so den Verdacht, oder ich bin mir ziemlich sicher, aber ich weiß nicht, wie spreche ich das an und wie kann ich da Hilfe geben, wie kann ich unterstützen. Ja? Und das Alpha-Telefon gibt es ja jetzt schon seit 2006. Es gibt auch sowas wie Mundpropaganda. Wir sind halt immer wieder bemüht, das weiterzutragen. Es ist eine österreichweite Einrichtung und wir arbeiten in Oberösterreich. Es ist ganz interessant, in Oberösterreich wird sehr viel mehr in Anspruch genommen als im Rest Österreich, aber dort auch. Aber es ist keine perfekte Lösung. Ja, ich glaube auch, dass eine breite Kampagne wirklich gut ist. Ich weiß noch nicht, wie die ausschauen sollte. Es waren ja schon mehrere Kampagnen und es war keine so, dass ich gesagt habe, ja, das ist es jetzt. Ja. Eine breite, gute Kampagne, die darüber informiert, dass man eben nicht alles kann, was man in der Schule lernt und dass viele Menschen auch bei uns sind, die nicht die Gelegenheit hatten, in eine Schule zu gehen und dass Erwachsene Interesse haben und auch die Ressourcen haben, das zu lernen, was normalerweise in Pflichtschulen gelernt wird. Dass das in die Öffentlichkeit getragen wird, dass es Basisbildungsangebote gibt, die übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, und das ist auch ein großer Meilenstein, auf breiter Basis angeboten werden und seit 2012, glaube ich, so ungefähr, also vielleicht nicht jeden, aber kostenfrei für die Teilnehmenden sind. Wirklich in großen Ausmaß, aber nicht ausreichend. Also die Angebote gibt es schon.
Wenn ich noch kurz fragen darf, das verstehe ich, wie man eventuell an die sage ich, Analphabeten herankommt und dass das Vertraute machen und so. Aber wie existiert, wie kommt eine Statistik zustande? Da wird er nicht der Nachbar anrufen und sagen, ich glaube, mein Nachbar ist... wie kommt man zu dem?
Sie meinen diese Zahlen, die ich da
zitiere? Ja, ja, aus der Studie. Ich meine, das ist ja...
Liegt übrigens zum Ansehen dann hinten mehrfach
ja,
auf.
Ja, ganzer Schwung Information. Ja, also das begreife ich nicht. Mhm. Wie kommt man zu so einer Statistik? Dass man sagt, jeder Fünfte kann unzureichend nur lesen und schreiben.
Ja, es war, also das wäre sehr technisch, aber in aller Kürze, es war eine sehr breite Erhebung. Ja. Es wurden 10.000 Zufallsstichproben gezogen, alle jene Personen, die in Österreich gemeldet sind, unabhängig von Erstsprache, also gemeldet waren. Ja. Über 5.000 haben dann daran teilgenommen und ungefähr 1,8% konnten nicht teilnehmen, wegen überhaupt keiner Lesefähigkeit. Platt jetzt gesagt, und die sind dann auch mitgerechnet worden und die anderen, also das war schon ein differenziertes Verfahren, nicht nur schriftlich, sondern eben auch mündlich, und es wurde ja nicht nur Lesen und also Lesen, Schreiben ist gar nicht erhoben worden, Lesen ist erhoben worden, aber auch Rechnen, Mathematik und der Problemlösung mit dem Computer.
Okay, also. Okay. Gut. Entschuldigung, bitte Sie.
Also ich habe das Gefühl, dass es vielleicht gut ist, wenn man als Bevölkerung, falls man das bemerkt, dass jemand nicht lesen oder schreiben kann, dass man initiativ wird. Und dieses Alpha-Telefon finde ich eine super Idee, weil es ist anonym und es schließt dieses beschämende Moment aus. Und wenn man jetzt diese Information nur weitergeben würde, glaube ich, wäre es hilfreich. Was ich persönlich nur als hilfreich finden würde, wäre, da gibt es eine Berliner Firma, die Startup-Unternehmen, die Nachhilfe anbietet für 8 Euro im Monat, 11.000 Lernvideos. Das ist dann wieder eine Möglichkeit, wie man anonym sie einzelne grammatikalische Dinge beibringen kann. Auch das Thema, man ist zugezogen in Österreich, also man ist da, hat es in der Muttersprache gelernt. Das wäre, glaube ich, super für Leute, dass sie sich nicht beschämt vom Lehrer irgendwie da outen müssen und trotzdem sich selbst Fragen beantworten können. Aber ich glaube, dass das auch eigentlich Sache derjenigen ist, die das Problem auch haben, doch auch irgendwie. Wer ein Problem hat, könnte es ja versuchen zu lösen und wird sie dann hoffentlich an Sie wenden. Weil ich glaube, auch das Zulassen von Lösungen ist in unserem Unterrichtssystem manchmal, kommt das ein bisschen zu kurz, dass die Kinder haben die Lösungen in sich, die wollen das machen, aber wenn ich jetzt für den das löse, dann dränge ich den in irgendeine Richtung. Wenn ich zulassen würde, seine Lösung oder seinen Weg, dann wäre das eher möglich. Aber das geht dann wieder in Konflikt mit dem ganzen Gewerberecht und Neidern, die dann sagen, na, das ist unser Geschäft, das wärst du nicht und dann musst du das und das und das machen, ewige Wege gehen, bis du mal irgendwas machen kannst.
Okay, danke vielmals. Hier, bitte, ja, die Dame in Rot.
Ich bin mit dem Problem das erste Mal in Berührung gekommen, als die Bosnien-Flüchtlinge kamen. Und da saß mir gegenüber eine bildhübsche junge Frau, die eine Spende von uns bekommen hat. Und ich wusste also nicht, dass sie nicht lesen und schreiben kann. Und es ging um die Unterschrift unter dem Beleg. Und da war klar, sie kann nicht schreiben. Und das erste Mal habe ich also das berühmte Kreuzerl gesehen. Und ich habe in dieser Zeit mir damals sehr, sehr viele Notizen machen müssen, also den ganzen Tag viele Dinge merken müssen und ununterbrochen irgendwas aufgeschrieben und ständig lagen Zettel herum. Und da habe ich lang drüber nachgedacht, entwickeln solche Menschen nicht eine unglaubliche Merkfähigkeit, weil sie nicht alles aufschreiben können. Auch bei dem jungen Mann, der dann Krankenpflege gelernt hat. Unglaublich ein Mensch, der nicht nachlesen kann und nicht niederschreiben kann, wie der das kann. Ist das nicht zugleich also eine tolle neue Chance, die diese Menschen haben?
Wollen Sie da gleich was sagen?
Ich sage jetzt einmal, ja, in der Regel entwickeln Sie diese Fähigkeit. Und das ist natürlich eine tolle Ressource, das stimmt, aber es erzeugt ja dennoch Stress. Ja? überlegen Sie mal, wie oft, wie erleichternd es ist, etwas nachlesen zu können, eine Information, die man gehört hat, ist verlässlicher. Aber natürlich, die Menschen haben sehr viele Ressourcen entwickelt und es gibt Menschen, die nicht lesen und schreiben können und die machen Führerscheine und zwar in flottester Zeit. Ich meine, sind die nicht, haben ja Ressourcen, ja? Ja, danke, ja.
Bitte.
Ja, grüß Gott. Also ganz kurz zu meiner Person. Ich bin Anglistin und ich habe aber auch schon als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache gearbeitet. Habe in Amerika Schüler gehabt, die vorher noch nie Fremdsprache gelernt haben. Und ich habe einen Verdacht. Und zwar, ich glaube, also ich bin in den 90er Jahren in die Volksschule gegangen und ich glaube, dass heutzutage viel zu viele Fächer gibt in der Volksschule. Also ich hatte dann schon in der letzten Klasse eine Stunde pro Woche Englisch, total sinnlos. Wir haben die Zahlen gelernt und die Buchstaben. Und ich werde jetzt dann auch in Wien in einem Hort arbeiten, mit Kindern, spielerisch. Und ich bin halt ganz der Meinung, und ich wollte auch Ihre Meinung dazu haben, dass es einfach zu viel schon gibt, mit dem man zu früh anfängt und dann die Kinder die deutsche Rechtschreibung gar nicht komplett beherrschen und das Kopfrechnen nicht genug Zeit bekommen. Und also, dass das besser gefestigt werden sollte.
Weniger wäre mehr.
Ja, und dann das aber wirklich.
Ja, ich gebe Ihnen, aber vielleicht mag dann jemand aus dem Publikum antworten. Ich gebe Ihnen jetzt einmal im Grunde recht.
Da hinten, die junge Dame.
Ich hätte Frage, also ich hätte zwei Fragen. Die erste wäre, wo müssen diese Menschen, die Betroffenen dann hin für diese Basisbildungsangebote und darf da jeder teilnehmen? Wie groß sind, also und wie die Gruppengrößen ausschauen, wie schaut das aus, müssen die da in der Landeshauptstadt fahren oder wie kommen die da überhaupt hin? Und die zweite Frage wäre, wer unterrichtet dort und wie schaffen die Lehrenden das, diese Individualität da herauszuarbeiten, weil sie das so beschrieben haben, dass jeder so ganz unterschiedliche Ansprüche mitbringt. Und gibt es da irgendwelche Standards, wie man das evaluiert, weil die ja ganz unterschiedlich unterschiedliche Ressourcen mitbringen oder eben dann Mängel in dem, was sie können oder oder was sie noch lernen möchten?
Das
wären meine zwei Fragen.
Das waren mehr als zwei. Das waren, ich glaube, ich konnte mir auch nicht alle merken. Aber es gibt die Kurse weitgehend flächendeckend, aber nicht in jedem Ort. Das ist klar, es muss nicht jeder in die Landeshauptstadt fahren. In Oberösterreich zum Beispiel gibt es Kursangebote in Linz, es gibt auch, aber auch welche in Steyr und sicher, ich glaube, Kirchdorf oder so. Also es gibt schon einigermaßen gestreut. Die Trainerinnen und Trainer, die in der Basisbildung arbeiten, in geförderten Kursangeboten, an die werden sehr hohe Qualifikationsansprüche gestellt. Neben einer Grundqualifikation, ja, die auch schon im relativ hohen Bereich liegt, müssen alle eine fachspezifische Erstausbildung, heißt das, glaube ich, Hilfe, ja? Fachspezifische Erstausbildung haben als Basisbildungspädagoginnen. Und die ist also mittlerweile schon einigermaßen umfangreich. Das sind wirklich, was sind es jetzt, 90 UE oder mehr? Habt ihr das noch im Kopf, Sabine? Ja, ich glaube, 90 sind es, ja. Auf jeden Fall, ja. Und sie sind auch zur Weiterbildung verpflichtet. Und sie können das. Also die Trainerinnen und Trainer in der Basisbildung, die ich kenne, die leisten wirklich exzellente Arbeit. Die gehen individuell auf einzelne Teilnehmende ein. Die haben den Alltagskontext der Teilnehmenden im Hintergrund. Und die schaffen es auch in der Regel, dass die Menschen, die Erwachsenen, eben lesen und schreiben lernen. Es sind Idealistinnen, würde ich sagen. Ja?
Schön. Jetzt kommt diese Dame da hinten.
Dann Sie. Gern ans.
Okay, ja.
Ans Vorvorige anknüpfen. Ich glaube, dass es vielleicht nicht ein besonders großer Teil ist, aber doch ein erfassbarer Teil der Kinder, die beim Erstleseerwerb schon scheitern. Und ich bin selber Lehrerin und habe einen schwerlegersthenen Sohn, also ich glaube, von beiden Seiten ein bisschen ja, mitbekommen zu haben. Und ich erlebe immer nur, dass in vielen ersten Klassen die Lehrer spätestens zu Ostern mit den Buchstaben durch sein wollen. und ich denke mir wirklich, es wird so viel Verwirrung und so viel Unsicherheit gestiftet, dadurch, dass Kinder immer neue Buchstaben lernen, wo die alten noch nicht gefestigt sind. Und ich denke mir, es wäre eigentlich ja ein leichtes, diese Zeit, mehr Zeit zu geben. Das hört man schon seit ewig, das ist jetzt überhaupt nicht neu, aber was ich beobachte, wird nicht praktiziert. Und dann denke ich mir schon, wie viel Einfluss hat eine Erkenntnis, eine wissenschaftliche Erkenntnis auf die Schulbücher. Die Schulbücher sind meiner Meinung nach immer so, noch so konzipiert, dass das geht, dass man sozusagen in kürzester Zeit mit alle Buchstaben fertig ist und dann ist das so super, weil da kann man dann schon alles lesen, sondern nicht nur diese, sagen wir, Buchstaben reduzierten Texte, sondern alle. Und man schafft doch bei sehr vielen Kindern eine Verwirrung, die die mitschleppen. Und ich denke mal, wenn diese Basis in der ersten, zweiten Grundschulklasse so wackelt, dann braucht man sich nicht wundern. Ich meine, das sind jetzt sicher nicht alle und es ja, wird genug Menschen geben, die das dann nachher irgendwie ausgleichen, kompensieren können. Aber der Teil, der diese Probleme mitschleppt, der wäre zumindest einigermaßen leicht erfassbar und ihr lebt immer noch, es passiert immer noch nicht. Also das sind Kinder, die ganz buchstabenunsicher sind, die trotzdem noch mit ständig jede Woche einen neuen Buchstaben bombardiert werden. Und die dann wirklich in der ersten Klasse schon miterleben, die anderen, die kennen das alle schon und die verwechseln das nicht und die verwechseln es immer. Ja, diese Unsicherheit und der Selbstzweifel, der beginnt wirklich oft in der ersten Klasse und ab der zweiten gefreut die das nicht mehr. Und blöd waren sie, wenn sie es gefreut hat. Und da diese, na wirklich, das ist ja unlogisch von einem Kind zu verlangen, dass er sich darüber freuen soll, etwas zu tun, was nur Misserfolg erntet und der Vergleich mit den anderen nur das eigene Selbstwertgefühl schwächt. Und dann frage ich mich, kann man da irgendwo eingreifen? Kann man über die Schulbücher oder was auch immer eingreifen? So, jetzt bin ich schon fertig.
Danke vielmals. Wollen Sie da gleich drauf antworten? Ich habe keine Antwort drauf. Es wäre schön, wenn man eingreifen könnte. Ich habe die Hoffnung, dass etwas passieren wird. Nur, ich glaube, wenn, dann sehr, sehr, sehr langsam. Ich danke Ihnen für die Worte. Sie sind Lehrerin, Sie dürfen das an diesem Ort sagen. Ich hätte mir das eher so gedacht.
Ja. Ganz kurz bitte.
Nur kurz ergänzen, was wir probieren, ist wirklich, dass wir an die pädagogischen Hochschulen gehen. Also ich gehe 2-3 Mal im Jahr und erkläre und erzähle von diesem Phänomen. Und dann sollen sie als Studierende wirklich auch, haben dann die Zeit, wenn wir miteinander diesen Workshop machen, welche Möglichkeiten, welche Handlungsoptionen habe ich als angehende Lehrerin und wann ich mich nicht aussiehe, wo kann ich mich hinwenden und, und. Also ich glaube, der Weg ist ein langsamer, aber es gibt einige Möglichkeiten, dass man zumindest einmal auf das aufmerksam macht und auch, woher das Ding kommt.
Da passt auch noch eine Frage oder eine Antwort dazu. Ganz kurz, dass wir nicht da hängen bleiben bei diesen.
Ja, ich möchte dazu auch sagen, ich habe auch unterrichtet. Und ich glaube, dass sich Lehrer viel weniger vom Schulbuch diktieren lassen sollten, sondern da eigentlich mehr auf ihr Gefühl achten sollten, was ist jetzt notwendig und was ist stimmig. Und ich glaube, dass Einfluss auf Schulbuchverlage da die Situation nicht verändern wird. Ich glaube, da ist einfach viel mehr Mut gefragt, manches nach eigenem Gutdünken zu machen. Ich glaube, da geht man gut damit.
Okay. Ja, bitte, Sie kommen jetzt dran, Sie warten schon zu lange. Wir können ja dann weitermachen, falls das in das gleiche Thema fällt.
Ganz kurz, ist es noch üblich und anerkannt, dass man 3 Kreuzungen macht als Unterschrift? Gibt es das heute noch?
Ja. Schon, ja. Ja, ja, natürlich.
Kann auch für Küsschen stehen, nicht? Bitte geben. Also, danke. So, bitte.
Okay. In dem Ort, also wo ich herkomme, da gibt es einen Jungen, also der ist so alt wie B, der kann nicht Der kann zwar schreiben, Buchstaben und Zahlen, aber er kann nicht als Gebärde, ja. Und der kann aber nicht kommunizieren, weil in dem Ort keiner die Gebärde beherrscht. Mhm. Und was gibt's da für Lösungen? Ich war schon im Bezirk, also auf der BH in Christkirch, habe gesagt, bitte schickt von hin, helft zusammen, die Leute dort möchten gern. Aber es passiert nichts, ja. Hat man Infoben gegeben, auf Gebärde und so. Mhm. Wie mache ich das jetzt, dass da was passiert, bitte?
Schwierig. Ja, also.
Das ist eine wichtige Geschichte.
Es ist also,
ich bin dort hingezeigt gehabt, dann hat schon der Nerv ausgeschaut. Und es hat keiner was gemacht, ja. Dann habe ich angerufen und gesagt, bitte, es muss was passieren. Und da war schon mit einem extrem schlechten Sicht durch die Gegend gerannt, ja.
Also, Sie haben sich ja bemüht und ja, Sie werden es weiter tun und das passiert nicht überall, dass sich jemand bemüht, und ich würde trotzdem sagen, diese Einzelinitiativen, wenn, dann sind es diese Dinge, die zum Erfolg führen, und ich würde wieder gehen und vielleicht auch Verbündete suchen und Netzwerke suchen. Ich hab da kein Patentrezept drauf. Ich verstehe Anliegen, ich finde es wichtig, aber ja, so lange gehen, bis man jemanden trifft, der das Pouvoir hat zu entscheiden, dass etwas passiert, und dann, ich habe keine andere Lösung.
Ja, aber es ist mühsam.
Ja, es ist es ist auf jeden Fall mühsam.
Ich habe mit dem BH in habe mit dem BH-Chef geredet und habe gesagt, ja, der ist jetzt gerade krank, der Verantwortliche, und es ist nichts passiert. Ja, es passiert einfach nichts. Ja.
Es ist keine Frage. Keine
lästig
Frage,
bleiben, lästig
ja,
bleiben.
Ja, ja, das
dafür bitte ich
ja?
Jetzt.
Ja, ja, gerne.
Ich habe nämlich da die Frage nicht beantwortet, ob diese, und das ist mir jetzt bei der Schule noch einmal eingefallen, die Kurse werden evaluiert. Also da wird die Qualität festgestellt und auch nachjustiert, und in der Schule gibt es das nicht. Ja? Und das ist meiner Meinung nach ein großer Fehler. Es ist vollkommen egal, wie eine Schule arbeitet, wie Lehrer und Lehrerinnen arbeiten. Manche arbeiten sehr gut, andere arbeiten weniger gut. Aber es wird nicht festgestellt, unter welchen Bedingungen gelingt Lernen für möglichst viele Kinder. Und es werden daraus keine Schlussfolgerungen gezogen. Und es ist leider auch für die Politik uninteressant, ja, für die Schulpolitik oder für viele. Ich stelle das aus aktuellen Anlass, also Schulen, die sehr gut arbeiten, die gibt es, die individuell arbeiten. Aber die haben davon nichts. Es wird nicht wahrgenommen, das wird oft nicht einmal gut geheißen, weil die sind unbequem, ja. So. Also, ich würde die Schuld gar nicht so bei den Lehrerinnen suchen und vielleicht auch gar nicht so bei den Schulbüchern suchen. Wir machen könnten im Prinzip vieles. Es gibt wenig Anreize, ein bisschen anders zu arbeiten, sich rauszulehnen einmal, ja? So. Mal zu schauen, wo sind denn die Schwachen, was kann man da machen, ja?
Bitte. Ja, danke. Ich möchte nur ganz kurz da nachhaken, weil ich glaube, dass das eine ganz wichtige, oder für mich ist das jetzt hier eine sehr wichtige Diskussion, weil, wie Sie am Anfang auch gesagt haben, dass Sie sich von dem Begriff Analphabetismus trennen möchten, habe ich das so verstanden, dass quasi jene, also wir haben uns ja auf diesen eigentlich sehr abstrakten Code, Alphabet, geeinigt, irgendwann einmal, von dem sich offensichtlich viele ausgeschlossen fühlen, die eben mehr bildhaft vielleicht sprechen, schreiben, kommunizieren. Wir sind dann quasi, ja, das ist halt dieser Code aus 26 Teilen, auf den wir uns da geeinigt haben, wo halt nicht alle damit ihre Freude haben. Und ich denke mal, es ist gelungen, die Gebärdensprache als eine offizielle Sprache auch anzuerkennen. Und vielleicht jetzt nur so als Idee wäre das doch auch ganz schön als eine Vision, dass man noch einmal irgendwie 50, 100 oder 200 Jahre investiert in eine Gesellschaft und vielleicht eine weitere Sprache findet, die sowohl dieses bildhafte, verknüpfende Sprechen, Denken mit diesem sehr abstrakten Alpha-Code verbinden kann. Ja? Also ich denke mir vielleicht, wenn man in diese Welt, dann hängen wir nicht an den Schulbüchern. Ja? Das ist eine Diskussion, die wahrscheinlich müßig ist, weil die Verlage ihre Bücher verkaufen wollen. Ja, und halt viele ausschließen. Also ich denke mir, wenn man da ein Wort auch für Analphabetismus findet, das das besser beschreibt, nämlich ich fühle mich ausgeschlossen, weil ich kann mit diesem Code nichts anfangen, dann wäre das, glaube ich, ganz gut.
Ja, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das ist eine wertvolle Anregung. Danke.
Bitte. Ja, ich habe den Eindruck, die entwickelten, insbesondere westliche Gesellschaften, verbinden mit intellektuellen Aktivitäten wie Lesen, Schreiben. Also das wird sehr überbewertet heute. Und auch, es wird dazu verwendet, um die Menschen sozialkritisch zu beurteilen. Wer sich nicht ordentlich ausdrückt, der ist eine Stufe tiefer. Sie gehen so weit und sagen, die Persönlichkeit hängt daran. Man sieht es unter anderem auch bei Politikern, die nicht in einer Fremdsprache sich ordentlich ausdrücken können, die lassen sich Dolmetschen. Ne? Ja. Weil die einem dann nicht mehr so brillieren kann, so rhetorisch die Leute überzeugen. Ja? Wenn man selber mal im Ausland war und überhaupt in einem Ausland, die keine lateinischen Sprachen verwenden, dann weiß man, dann ist man Analphabet. Wenn man sich dann bemüht, zum Beispiel Arabisch oder Japanisch zu lernen, man macht dann natürlich Fehler, das schafft man nicht, das schafft man auch nicht in 3 Jahren. Ich kenne Leute, die leben 20 Jahre in Japan, haben noch immer Sekretärinnen, die das alles schreiben. Und dann wird man auch toleranter. Das ist auch heute angesprochen worden. Ich finde, die westliche Gesellschaft missbraucht Sprache und die Fähigkeiten, Sprachen zu lernen, um andere zu diskriminieren. Die können nicht jeder ist geeignet. Das ist eine ganz spezielle intellektuelle Fähigkeit, das abstrakt aufzunehmen, umzusetzen. Nicht jeder ist dazu geeignet. Und die gerade in der Schule, die Schule ist ja auch angesprochen worden, da werden alle... Die müssen ein bestimmtes Level erreichen. Das ist eine Vergewaltigung intellektuell eigentlich. Ne? Der hat andere Fähigkeiten, darf das nicht. Weil muss jeder die Matura haben sozusagen. Der muss bis zu dem Level kommen, alles schriftlich. Ne? Eine andere Geschichte noch. Im Leben nehmen die Ressourcen ab. Beim einen geht es schneller, beim einen weniger schnell. Im Glücksfall kann man bis zum letzten Tag des Lebens lesen, aber es ist ein Glücksfall. In der Regel geht das ziemlich konstant nach unten und ich kenne Menschen, die letzten Jahre überhaupt nicht mehr lesen konnten, die konnten das also nicht mehr lernen, die verlieren die Ressourcen, bitte. Was macht man mit denen?
Bitte, ja.
Sie haben sicher einen Überblick darüber, wie viele Menschen nehmen jetzt diese Angebote in Österreich tatsächlich wahr. Also von diesen 900.000, die da als Schlagwort genannt wurden, welcher Prozentsatz ist jetzt sozusagen ein bekennender Analphabet, so wie ein anonymer Analphabet, wie ein anonymer Alkoholiker in etwa, und besucht so einen Kurs? Das würde mich sehr brennend interessieren.
Das sind ja 2 Ebenen. Also wer kann einen Kurs besuchen, weil es einen gibt und wer würde dann gehen? Es ist verglichen mit dieser Zahl eine verschwindend geringe Anzahl. Also ich habe jetzt die Zahl im Kopf der geförderten Kurse, es gibt ja noch andere auch, aber es sind keine 10%.
Nicht annähernd. 10% von den 900.000? Nein, oder?
Nicht annähernd. Ja.
Nicht annähernd. Okay. Also bitte nochmal.
Ich wollte ganz kurz wiederholen, dieses Portal zum Selbstlernen für Engagierte, die was machen wollen, das heißt Sofa-Tutor. Sofa-Tutor. Das ist eben eine Berliner Firma, die die Ressourcen der Jugendlichen selbst genutzt hat, die dann auch das Geld bekommen, wenn sie jemand diese Mitgliedschaft leistet und man kann es auch kostenlos probieren. Und ich glaube, ich würde wirklich schauen, dass man diese Eigeninitiative der Leute einfach ein bisschen mehr zulässt oder vielleicht auch weitergibt, dass die sie selbst helfen können, Hilfe zur Selbsthilfe.
Ja. Dankeschön. Wollen Sie dazu was sagen? Okay, ja, Dame da hinten.
Das Problem bei Online-Angeboten ist, dass dazu auch eine gewisse Grundbildung oder Basisbildung zur Nutzung von Medien da sein muss, die bei jüngeren Leuten sehr oft der Fall ist. Das stimmt schon. Es gibt aber, das kenne ich aus Angeboten von den Volkshochschulen in Deutschland, da gibt es gratis Angebote wo zum selber Lernen, also im Bereich Lesen, Schreiben, Rechnen, so Grundbildungsangebote auf einer sehr einfachen Stufe, wo man schon, wenn man ein bisschen was schon kann, selber weiter tun kann. Also da gibt es schon was im Netz, aber da ist immer das Problem, also eine gewisse Basisbildung an Nutzung dieser Medien muss da sein, damit man da weiter tun kann. So wie bei vielen anderen Selbstlernangeboten.
Und eben möchte ich dazu sagen, trotzdem bin ich froh, dass Sie es betonen, dass die eigene Lebensautonomie und Lernautonomie so wichtig ist. Und die ist uns allen wichtig und die ist auch in den Präsenzkursen wichtig. Also das, ja.
Bitte.
Ich möchte anschließen an das, was die Dame da drüben gesagt hat, die selbst Lehrerin ist und was Sie selber auch in Ihrem Vortrag gesagt haben. Ich denke mir, egal ob es jetzt Schüler sind in der Schule, ob es im Schulsystem ist oder ob es in der Erwachsenenbildung geht um Basisbildung, Eins, glaube ich, ist ganz wesentlich, was die Trainer mitbringen müssen. Das ist nämlich das Herz, wirklich mit den Menschen arbeiten zu wollen. Und das wurscht, ob es jetzt die Kinder sind oder weil sie gesagt haben, sie kennen viele Trainerinnen, die sich eben mit dem Umfeld und mit der Herkunft, mit den Menschen beschäftigen. Und ich glaube, das ist auch ganz was Wichtiges, dass wir uns auf die gleiche Augenhöhe sozusagen begeben von den Menschen und die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Und da geht es wirklich um mehr, wie nur um Basisbildung, um Grundbildung. Und das ist auch jetzt anknüpfend an die Unterstützung im Netz, denke ich mir, das kann eine Unterstützung sein. Ja, weil genau das würde ja wieder passieren, dass man es ausgestellt, sondern die Menschen sollen mit uns kommunizieren und wir wollen, dass die Menschen auf unserer, die wir ja lesen und schreiben, gelernt haben, ja, nicht so wie wir es wollen haben, sondern so wie die Lehrer gesagt haben, dass wir es lernen müssen und das ist ja ein Grundproblem bei uns.
Mhm. Dankeschön. Dame noch einmal da vorne.
Nur kurze Anmerkung vor meiner Frage. Ich war 2004 in Russland. Ich habe zu dem Zeitpunkt vielleicht 6 Stunden Russischunterricht hinter mir gehabt. Also ich war fast Analphabetin dort. Und ich sage deswegen fast, weil was ich doch gemerkt habe, ist, die Preise sind für Touristen auf Russisch, für Touristen in Zahlen ausgeschrieben, für Russen in Wörtern ausgeschrieben. So dass, wenn man das liest und man versteht das Russische, dann zahlt man den geringeren Preis, der als Wort dort steht. Und wenn man das aber nicht versteht, zahlt man den höheren Preis, der als Zahl dort ist. Und ja, also ich glaube nicht, dass sich das in den letzten 10 Jahren so viel geändert hat, aber dass man sozusagen jemand, der das dann halt nicht kann, auch einen Nachteil hat und schlechter behandelt. In dem Fall ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen nach Westen schauen und die können sich das eh leisten und das ist eh okay und so. Aber das im Vergleich dazu, dass dann oft bei uns irgendwie Leute von oben herab behandelt werden, weil sie nicht perfekt Deutsch sprechen. Und meine Frage ist eigentlich, die Leute, die diese Ausbildung machen zur Trainerin oder Trainer, was haben die für einen Hintergrund? Ich meine, Sie sind Soziologin, ich nehme an, es wird Germanisten geben, die das machen, sind da Sozialpädagogen dabei oder woher kommen die Leute?
Sind auch dabei, ist aber eine Bedingung, dass sie einen pädagogischen Grundberuf haben. Das ist eine Grundqualifikation, Voraussetzung, es muss kein pädagogischer Grundberuf sein. Es ist auch so, dass es schon große Unterschiede gibt in der Erwachsenenarbeit, Erwachsenenbildung zu Schulen und das, also da gibt es eine Anekdote aus Deutschland, die haben ja schon einige Jahre vor uns begonnen mit dieser großen Alphabetisierungsgeschichte, ohne dass ich jetzt glaube, dass sie vor uns sind, aber sie haben jetzt schon mehr Erfahrung und da gibt es so einen Alphabetisierungs- und Grundbildungsguru, kann man in dem Fall, glaube ich, sagen, passt das Äußere auch ganz gut. Und der hat einmal den, und das unterschreibe ich nicht zur Gänze, aber ich erzähle es immer wieder gerne, denn es steckt ein Fünkchen Wahrheit dahinter, der sagt, er stellt auch Pädagoginnen ein, aber nicht deshalb, weil sie Pädagoginnen sind oder Grundschullehrerinnen, sagt er, sondern obwohl sie Grundschullehrerinnen sind. So.
Also mich persönlich irritiert der Ausdruck in Österreich Basisbildung auch etwas. Ich habe auch noch gelernt, dass man in die Grundschule geht und jetzt, wie ich recherchiert habe, habe ich gedacht, aha, was gehört zur Basisbildung und habe mich da ein bisschen schlau gemacht und habe gedacht, ich hätte aus meinem Bauchgefühl auch Grundbildung gesagt, aber also das ist vielleicht nur eine persönliche Meinung, aber in Deutschland beharrt man da weiter auf Grundbildung und Grundschule.
Da haben Sie Befürworter Ihrer Einstellung und auch Gegner. Ist im Prinzip egal.
Ja, ja.
Aber dieser Begriff Grundschule, also man sagt mir eher Pflichtschule, aber da in Expertinnenkreisen ist diese Diskussion stark betrieben worden. Sagen wir jetzt Basisbildung, sagen wir Grundbildung. Und da war eine Person, die kam eben aus Deutschland und sagte, ich kann nicht Grundbildung sagen, denn in Deutschland heißt diese Pflichtschule ja Grundschule und diesen Connect zur Schule wollen wir weg haben.
So. Okay, gut. Da eine Dame noch, ja, bitte.
Als Antwort auf die Frage, ob da auch Sozialpädagoginnen arbeiten. Also ich komme vom BE4 und bei uns ist das eine ganz grundlegende Geschichte, dass wir in Basisbildungsangeboten immer auch eine sehr ausführliche Begleitung über diesen Lernzeitraum dabei haben. Das heißt, so wie man es in manchen Kursen Bezugsbetreuerin nennt. Das heißt, es ist jemand genau für diese Personen zuständig und macht auch gemeinsam mit ihnen, nämlich auf Augenhöhe, Vereinbarungen, was diese Person lernen möchte in diesem Zeitraum, also was Lernziele sind. Und diese Lernziele werden auch über diesen Zeitraum, in dem sie diesen Kurs oder dieses Angebot besuchen, auch angepasst, gemeinsam angepasst. Und es wird auch am Ende dann gemeinsam überprüft, ist das erreicht worden? Sind Sie zufrieden mit dem Erreichten, mit den Zielen, die Sie sich gesetzt haben? Und wir haben dann bei einem dieser Angebote eine kleine Evaluierung, das gilt noch nicht als Studie, aber es war eine kleine Evaluierung gemacht. Was also macht diese Begleitung über diesen Lernweg, ist das der Grund, was das Gelingen ausmacht oder was die Wirksamkeit ausmacht, sozusagen die Personen dort abzuholen, wo sie stehen und die Angebote auch so zu setzen, dass sie dort weiterkommen können, welche Ziele sie sich selbst gesetzt haben. Und das ist für mich irgendwie einer der Hauptgründe, warum das funktionieren kann. Natürlich müssen die Trainerinnen gute Angebote setzen können, das ist schon klar. Aber wirksam ist das, dass sie die Menschen dort abholen können, wo sie stehen und mit ihnen gemeinsam auf gleicher Höhe in einem Dialog diesen Weg beschreiten können.
Gibt es noch eine Frage? Hier noch?
Ich wollte nur eins anmerken, nämlich, dass die Frage ja besteht, warum will der Schüler eigentlich nicht oder vielleicht will er eben nicht. Und da gibt es auch noch ein tolles Projekt in Oberösterreich, das nennt sich Othello. Da können Leute, die einen super Beruf gehabt haben, also ein Pilot oder ein Atomingenieur, sie zum Beispiel hingehen und über ihren Beruf erzählen. Und der Sinn wäre, die Frage ist, ob dann auch Jugendliche dort sind oder Kinder dort sind, die sich begeistern für was. Und wenn das Kind sich begeistert, dann besteht ja die Chance, dass es überhaupt es lernen möchte und vielleicht dann das, was im Unterricht nicht mitkriegt, weil die Lehrerin das zu hektisch und zu schnell erzählt, sie selbst noch lernt. Das ist wirklich ein Riesenproblem, glaube ich, wie die Dame gesagt hat, mit der Zeit, mit dem Zeitdruck. Da gibt es eine sehr interessante Querverbindung über diesen bekannten Hundeflüsterer. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und verrückt, aber in der CSA heißt der, der beschreibt, man kann einem Tier, einem Pferd oder einem Hund nichts erklären, wenn sie zwei Emotionen miteinander verbinden. Und zwar hektisch und bestimmt. Aufgebracht und bestimmt. Sobald diese zwei Emotionen da sind, kriegt das Tier 0,0 von dem mit, was ich ihm sage. Und wenn jetzt aber der Lehrer unter dem Stress vom Schulsystem steht, der muss bis Ende vom Halbjahr diese Buchstaben durchgenommen haben, weil das Schulsystem vielleicht unter dem Druck vom Wirtschaftssystem steht, dann ist da drinnen schon ein Schlüssel, warum viele Schüler da nicht mitkommen. Und eine letzte Anmerkung noch, ich glaube, es sollten mehr Männer in diesem Lehrberuf, weil es kann auch sein, dass die Schüler dann, also die männlichen Schüler, einfach sie vielleicht brauchen vielleicht auch doch ein männliches
Vorbild,
ja, oder Person. Mhm. Autorität und also aufpassen, witzigerweise hat auch was mit Ernährung zu tun. Wenn man in einer Schule einen Coca-Cola-Automaten aufstellt oder einen Fanta-Automaten, dann ist das vollkommen ein Schuss ins Knie. Also Zucker senkt die Konzentration sicher und mangelhafte Ernährung oder Hunger auch. Also man sollte ganz bewusst, glaube ich, auch auf die Rhythmen der Menschen eingehen, weil ein natürliches Leben, glaube ich, braucht um 12 Uhr mittags ein Essen. Das kann man nicht auf 12:30 ausdehnen. Dann muss man, wenn man wirklich möchte, da vielleicht ansetzen.
Es tut mir leid, da gibt es dann die reine Erwachsenenbildung. Es gibt auch im Kepler-Salon zu diesen Themen immer wieder Weiterbildung, Salon des Wissens. Ja, Sie haben auch eine Frage noch, bitte.
Keine Frage. Ich glaube, vorige Woche habe ich im Radio einen Bericht gehört. In der Steiermark gibt es eine Volksschule, die haben als Unterrichtsfach Wohlfühlen.
Mhm. Wunderbar.
Herrlich. Und das in Österreich.
Ja, in der Steiermark. Ja, wunderbar. Wie lang braucht ein Erwachsener, der jetzt seinen Kurs, ja, das muss man stellen, dass man sich ungefähr vorstellt, wie viele Jahre diese Person gelitten hat und wie rasch er das möglicherweise, wenn er sich zu dem Schritt entschlossen hat, wie er das dann lernt. Gibt es da, Statistik ist jetzt blöd, aber eine Richtlinie, wie lang brauchen jetzt, sage ich mal, ein 50-Jähriger, 50-Jährige oder jährige Frau, dass sie gut lesen und schreiben kann.
Sie stellen fast die gleichen Fragen wie diejenigen, die die Förderrahmenrichtlinien aufarbeiten. Die
naja, wollen das ungefähr, auch dass man sich das vorstellen kann.
Ja, wir haben auch versucht, Antworten darauf zu geben, und es ist natürlich nicht zulässig. Denn das hängt davon ab, wie oft lernt der, mit welchem Interesse. Da gibt es ja auch wieder unterschiedliche, manche arbeiten voll nebenbei. Manche verheimlichen es vor der Familie, dass sie solche Kurse besuchen, die können es auch nicht. Und wir haben ganz unterschiedlich, also wir hatten Teilnehmende, die haben das von quasi null in einem Jahr auf
ist ja relativ 100
Jahre ihr Ziel, ja. Und es gibt eben auch Teilnehmer, die sind eben länger. 6 Jahre wieder, und kommen immer, das ist unterschiedlich, man kann es nicht sagen. Ja. Man kann es nicht sagen. Aktuell oder in der abgelaufenen Förderperiode, das sage ich jetzt schon, hatten sie das Anrecht auf 400 Unterrichtseinheiten.
Mhm. Ja. Und die werden schon gebraucht?
Nicht von allen, es kommen nicht ja die Leute mit unterschiedlichen Einstiegsvoraussetzungen, aber ja, doch, von vielen.
Bitte.
Vielleicht könnte man auch das Level ein bisschen niedriger ansetzen bei Menschen, die da große Defizite haben. Ein Schlüsselfachgeschäft in einer Hauptstadt hat einen Lehrling neu aufgenommen und der hat sehr große Probleme, zum Beispiel im Zahlungsbeleg das Wort Schlüssel richtig zu schreiben. Und er hat auch Probleme beim Rechnen bestimmter Dinge. Ich denke mir, der Lehrlingsausbilder dort, das ist ein großer Betrieb, wäre eigentlich verantwortlich, wenn er ein bisschen Hausverstand hätte, ihm die Fachbegriffe richtig schreiben und richtig darstellen beibringen würde. Und er muss nicht das ganze Deutschprogramm in diesem Fall vielleicht auf einmal anbringen. Wäre das nicht auch ein Weg für manche Menschen, die so große Hürden haben dabei?
Ja, da haben Sie natürlich recht, die individuellen Zugänge und die individuellen Zielsetzungen sind wichtig, sind uns in der Basisbildung wichtig, den Betrieben sind sie oft nicht wichtig. Die großen Betriebe machen ein Lehrlingsqualifying und nehmen die Besten und ähnlich wie die Schule, da kriegen alle das gleiche Programm. So. Aber der andere Weg wäre natürlich der zielführendere. Sie haben vollkommen recht.
Noch eine Frage hier?
Basisbildung reden wir oft an Angeboten, also sehr allgemein. Es gibt jetzt neue Tendenzen in Richtung arbeitsplatzbezogene Basisbildung. Das heißt, Arbeitsplätze verändern sich in unserer Zeit, werden sehr viel schriftlicher. Da kann man diskutieren darüber, ob das fair ist oder nicht. Aber es gibt diese Entwicklungen. Es gibt immer mehr Einsatz von Computer oder Medien. Auch Dokumentation wird immer mehr. Auch bei unter Anführungszeichen niedrig qualifizierten Arbeitsplätzen. Und es gibt jetzt Entwicklungen, die auch im deutschsprachigen Raum kommen, sozusagen Angebote maßgeschneidert an Arbeitsplätzen anzubieten. Abgestimmt auf das, was die Firma sich wünscht, klar, aber auch, was sich die einzelnen Angestellten, Mitarbeiter brauchen, um besser auf Veränderungen reagieren zu können, um auch sich sicherer zu fühlen und in Zukunft auch ein Stück weit sich weiterentwickeln zu können, auch am Arbeitsplatz.
Dankeschön.
Und zwar habe ich mir jetzt Gedanken gemacht darüber, wir haben darüber gesprochen, es gibt dieses Angebot und es nehmen nicht so viele Personen in Anspruch, wie statistisch gesehen sollten. Und ich habe mir jetzt darüber Gedanken gemacht, warum. Und wir reden davon,
Man könnte sich schämen, wenn man nicht lesen oder nicht schreiben kann. Man muss sich outen, damit man dieses Programm überhaupt in Anspruch nehmen kann. Und ich denke, man könnte diesen Schritt überspringen. Man könnte gar nicht in die Diskussion verfallen, ob man sich jetzt schämen muss oder nicht, oder ob man jetzt eine Kompetenz zu wenig erworben hat oder nicht. Sondern man könnte direkt dahin gehen und sagen, ich finde eine Motivation dafür, etwas zu lernen, was ich heute noch nicht kann. Also zum Beispiel, ich kann dann etwas mehr, was ich heute noch nicht kann, und ich möchte das. Also eine Zielflagge stellen irgendwo hin. Das finde ich produktiver, glaube ich.
Da haben Sie sicher recht, aber es gibt nicht mehr Angebote. Deshalb nehmen es nicht mehr Menschen in Anspruch. Es gibt nicht mehr Angebote. Also es gäbe schon noch mehr Menschen, die es in Anspruch nehmen, wobei es schwierig ist, die Zielgruppe zu erreichen. Zielgruppe, ja. Aber es gibt, das kostet ja Geld. Die Angebote kosten ja Geld, also mehr gibt es nicht. Es ist nicht so, dass Angebote leer bleiben. Vielleicht bleiben sie an einem Ort leer und im anderen Ort sind sie dann überfüllt, das schon. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, die bei der Motivation anzusetzen ist ein guter Weg.
Noch eine Frage zum Abschluss, bitte. Eine geht noch oder noch eine kleine nachher, dann.
Das ist jetzt ein bisschen provokant. Ich kannte einen Chirurgen, er ist leider schon verstorben, der ganz stolz darauf war, dass er seine Mathematiklaufbahn nur durch Schwindeln beenden konnte. Ich kenne einen sehr guten Zimmermann, der ein bekennender Analphabet ist und ganz stolz darauf ist, den Führerschein geschafft zu haben. Und jetzt meine provokante Frage, brauchen wir Chirurgen, die Matura-Reife in Mathematik erreichen können, und brauchen wir Zimmerleute, die lesen und schreiben können? Also werden die Menschen nicht zu sehr über einen Leisten gezogen?
Ja, natürlich. Aber wenn man es sich leisten kann, aufgrund seiner formalen Ausbildung, aufgrund seines beruflichen Erfolges, zu sagen, ich kann nicht lesen und schreiben, das leisten sich meist nur die, die irgendeinen Erfolg haben, und wenn es große Sportler sind, ja, dann ist das okay, dann geht das. Aber wenn man darunter leidet und sich in der Gesellschaft nicht wertvoll fühlt, dann sollte es die Angebote geben. Aber natürlich, das finde ich auch, es ist, zu sagen, jeder muss das können, das ist vermessen. Ich habe es einmal angesprochen, wer sagt denn das, was man alles können muss, was die wichtigen Kompetenzen sind? Nur die Möglichkeit soll jeder haben, sich diese Kompetenzen zu erlernen.
Ich möchte noch dazu einhaken. Es wird heute aus mehr oder weniger ideologischen Gründen gefordert, dass alle Absolventen Matura-Reife in irgendeiner Weise haben sollen. Ist das überhaupt realistisch? Oder wird dann einfach bei den Abschlussprüfungen einfach so viel beschönigt, dass dann Maturanten herauskommen, die nicht lesen und schreiben können?
Also das hoffe ich jetzt damit nicht, aber es könnte natürlich auch, tatsächlich hatten wir einmal eine Anfrage von einer Maturantin, die dann auf die pädagogische Akademie damals noch gehen wollte, und die sagte, sie kann nicht ausreichend lesen, also Matura hatte sie, das stimmt. Das ist nicht so die Frage. Die Frage ist, was macht dann eine Matura so wertvoll, dass es jeder haben muss, und was machen andere Ressourcen, andere Fähigkeiten, die nicht zur Matura führen, so wertlos? Ja? Das ist so die Frage, würde ich sagen. Ja?
Bitte, die letzte Frage.
Ja, Barbara Greilinger, das ist eigentlich so eine Geschichte, die ist mir jetzt so eingefallen, wie du, Sonja, gesagt hast, das ist die Frage, ob wer darunter leidet oder nicht, ja, oder wie Sie gemeint haben, na, irgendein Spitzensportler wird das ja nicht brauchen, ja. Und das zeigt für mich schon auch diese Schichtfrage in der Grundbildung. Eine Freundin von mir arbeitet in einer Eliteschule in Österreich, und ein junger Mann in der 7. Klasse, Sie können sich vorstellen, immer mit sehr, sehr, sehr betuchten Eltern. Ja? Also nicht reich, sondern sehr, sehr gut situiert. Und er nimmt sich halt wieder mal ins Gebet, weil er einfach nicht ausreichend lesen und schreiben kann. Und sagt halt, wie stößt du das einmal vor? Und er sollte das doch mehr üben. Und er sagt drauf, kühl lächeln, das brauche ich nicht. Ich habe mal eine Sekretärin.
Diesen Ausspruch hat auch ein Bekannter von mir auch immer gesagt. Also, und er hat recht behalten. Also. Er kann heute noch nicht Maschine schreiben oder mit Laptop arbeiten. Ja, danke vielmals. Dankeschön für den wirklich sehr, sehr interessanten Abend. Auch Ihnen für Ihre Beiträge und Fragen. Ich darf Sie noch einladen für die nächsten Kepler-Salonabende. Der nächste wird schon am Donnerstag sein, am 11. September um 19 Uhr. Das ist der Kepler-Salon extra und extern. Das heißt, wir treffen uns in der Landesgalerie hier in Linz. Und zwar ist das Thema Keplers Traum. Das wäre ja schön auch hier, aber es geht um eine Ausstellung von Nicole Six und Paul Petritsch. Und Sie sind herzlich dazu eingeladen. Am Montag, den 15. September um 19.30 Uhr, also zur gewohnten Zeit, gibt es, ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus, Spexels. Wir kommen in Frieden. Und das Thema ist der Lichtdrohnenschwarm der Ars Electronica. Chris Bruckmeier ist ein Mitglied des Ars Electronica Future Lab und wird darüber berichten, was so eine Drohne oder so ein Spexel alles kann. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Erwachsenenbildung hört nie auf. Meine Direktorin hat immer gesagt, jetzt bin ich schon so alte Kuh und lerne immer noch dazu. Das höre ich heute noch. Also, kommen Sie und freuen Sie sich. Jetzt geht's noch an der Bar weiter. Nützen Sie das Angebot. Danke nochmals und schönen Abend noch. Auf Wiedersehen.